Wir danken dir, dass du, heiliger Gott, auch gnädig, gütig, barmherzig und damit nahbar bist, so dass wir heute Morgen dir begegnen dürfen. Und unser Herz soll wirklich weit offen sein, so wie wir es in verschiedenen Liedern auch ausgedrückt haben, um dir zu begegnen, auf dich zu hören und von dir zu empfangen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Nehmen Platz. Ich bin so froh, ich sage das immer wieder, ich weiß, aber ich bin so froh, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und da Jesus im Zentrum steht. Und im Hebräerbrief steht, wir wollen aufschauen auf Jesus. Unseren Blick richten auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns zum Ziel vorangegangen ist. Anfänger und Vollender des Glaubens. Das wollen wir heute Morgen auch tun. Wenn wir über kraftvolles Christsein reden, so haben wir Jesus im Blick. Jesus, der uns vorangegangen ist. Und das brauchen wir heute. Ich glaube, jeden Sonntag, aber heute vielleicht ganz besonders. Die Zuversicht, den Mut, die Kraft, von Jesus, die uns befähigt. Denn das Thema, das uns der Bibeltext vorgibt, ist uns nicht so geläufig. Und deshalb ist es so wichtig. Das ist übrigens der Grund, warum wir immer auch wieder in Serien hineingehen, wo wir einfach einen Text fortlaufend auslegen. Einfach, dass wir dort vorbeikommen, wo man es sich vielleicht nicht heraussuchen würde. Das Thema ist uns nicht so geläufig, die Herausforderung aber schon. Was passiert? Jetzt sind wir gerade in dieser Situation. Was passiert eigentlich, wenn ein Neuntklässler bereits zu Beginn des Schuljahres seinen Lehrvertrag in der Tasche hat? Ich glaube, da müssen wir nicht dreimal raten. Einmal raten reicht. Nimmt die Motivation in der Schule eher zu? Oder nicht unbedingt? Und wie sieht es mit dem Einsatz aus? Das ist unser heutiges Thema. Meine Bereitschaft, mich weiter um die Erlösung zu bemühen, soll ungetrübt bleiben. Und ich lese den heutigen Bibeltext aus Philipper 2. Vielleicht hat ihn der eine oder andere schon zu Hause gelesen, weil er dachte, das kommt sicher heute. Philipper 2. Und ich lese zu Beginn mal Vers 12 und Vers 13. Daher, meine Geliebten, meine Freunde, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Wir haben ja schon viel über diese Philipper gehört, eine Gemeinde, die so gut unterwegs ist. Alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart. Ist ja das eine, wenn der Apostel dasteht und genau schaut, wie seid ihr unterwegs? Das ist das eine. Nein, sondern noch viel mehr während meiner Abwesenheit. Daher bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Einmal mehr rühmt Paulus die Philipper. Ihr seid ja wirklich vorbildlich, habt meinen Anweisungen gehorcht, seid treu geblieben. Und darum, eine ganz komische Aussage kommt jetzt. Darum nicht nur weiter so, sondern viel stärker hier ausgedrückt, bewirkt euer Heil. Und das ist kein Übersetzungsfehler, das steht tatsächlich so. Bemüht euch, erarbeitet euch, bleibt dran, erarbeitet eure Erlösung. Das passt so gar nicht in das hinein, was wir eigentlich vom Glauben kennen. Hat nicht Jesus am Kreuz für mich die Erlösung erwirkt? Betont die Bibel nicht immer wieder, dass meine eigene Kraft nie und nimmer ausreichen kann, um Gott zu befriedigen, um ihm zu genügen? Das ist doch genau, also das sage ich immer wieder, das ist genau der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion heißt, der Mensch versucht alles zu tun, was in seiner Kraft liegt. Er müht sich ab, um es so hoch hinaufzuschaffen, dass er Gott berühren kann, dass er Gott begegnet. Das ist Religion. Und das Evangelium funktioniert so anders. Das Evangelium spricht davon, dass Gott herabkommt. Dass es nicht der Mensch ist, der sich hocharbeitet, sondern dass es Gott ist, der sich erniedrigt. Und der uns zu Hilfe kommt. Wenn ihr durch die Ausstellung im Tropenhaus geht, neben diesem Turbinenblatt, diesem Wahrzeichen, ich hoffe, das ist immer noch so und ich erzähle jetzt nichts Falsches, hat es so ein Spielzeug. Aus Plexiglas mit einem Plastikball und unten eine Kurbel, wo man Wind erzeugen kann. Und dieser Wind treibt dieser Ball in diesem Kanal nach oben. Wer sich mal einen Nachmittag dorthin stellt und einfach nur zuschaut, kann ganz viel über Religion lernen. Es läuft nämlich immer gleich ab. Es kommt ein Kind gerannt, das hatte nicht die Geduld, da alles zu lesen, sieht etwas, wo es sich betätigen kann und beginnt zu kurbeln. Und der Ball geht mal nach oben, aber nicht so hoch, wie er müsste, um es oben rauszuschaffen. Dann kommt das ältere Geschwister und sagt, du musst richtig kurbeln. Übernimmt den Platz und kurbelt. Geht schon noch ein bisschen höher. Aber so richtig raus geht dieser Ball noch immer nicht. Und meistens kommt dann der Vater. Ist mir auch so gegangen. Ich habe doch gedacht, also mit meiner Kraft werde ich das wohl noch schaffen. Und das wäre doch witzig, wenn dieser Ball da oben rausfliegt. Und dann kurbelt man. Die meisten von uns haben das vielleicht dort auch schon versucht und sind alle gescheitert. Weil es ein simples physikalisches Gesetz ist, dass irgendwann dieser Ball so schwer ist, dass den Luftstrom, den wir mit all der Reibung und was da mitspielt, generieren, nie und nimmer ausreicht, um wirklich zum Ziel zu kommen. Das ist Religion. Jeder meint, mit noch ein bisschen mehr Anstrengung wird es mir dann schon gelingen. Aber wir haben Gott nichts zu bringen. Es ist nicht ein physikalisches Gesetz, aber Paulus scheut sich nicht, vom Gesetz der Sünde zu reden. Ist auch eine Schwerkraft, die uns immer wieder nach unten zieht, von Gott weg, weil etwas in uns ist. Egoismus, Selbstsucht und so weiter und so fort. Etwas ist so tief in uns, dass es uns unmöglich ist, es so hoch hinaufzuschaffen, dass Gott beeindruckt, uns annimmt. Nein, Gott sandte seinen Sohn auf diese Welt und er stirbt am Kreuz. Und die Bibel zeigt, nur wer sich abwendet von den eigenen Versuchen und sich ganz und gar Jesus anvertraut, nur der findet Frieden mit Gott. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. Und dann erleben wir das, was die Bibel beschreibt. Dass wir Frieden finden mit unserem Schöpfer. Dass wir gerecht gesprochen werden aufgrund der Verdienste von Jesus. Dass wir Kind Gottes genannt werden. Und den ewigen Gott, den herrlichen Schöpfer, anreden dürfen als Vater. Darf ich uns heute Morgen daran erinnern, wie reich und wie unverdient wir Gottes Gnade erhalten haben. Beschenkt aufgrund der Güte von unserem Gott. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, wollen wir uns daran erinnern. Es verweist auf den Tod Jesu. Diese Zeichen, du bist gerecht gemacht in Jesus. Und deshalb sagt die Bibel, werden wir an dem Tag, wo wir vor Jesus stehen, wo wir uns vor Jesus verantworten müssen, wo die Bibel ja offen darüber spricht, mein ganzes Leben wird offen vor ihm daliegen. Nichts kann verborgen bleiben. In diesem Tag werden wir freigesprochen vor dem Zorn Gottes, weil Jesus für uns den Zorn getragen hat. Und wir werden Jesus ähnlich gemacht, wir werden verwandelt in sein Bild und wir werden eingeladen, in der Gegenwart Gottes bleiben zu dürfen. Dieser Gerichtstag, von dem ich jetzt eben gesprochen habe, ist ja noch nicht gekommen. Es ist diese endgültige Erlösung, die uns zugesichert ist, aber wir sind noch nicht dort. Und deshalb sagt Paulus im Römerbrief, auf Hoffnung hin seid ihr gerettet worden. Auf Hoffnung hin, weil diese endgültige Verwandlung, dieser endgültige Freispruch ist noch nicht da. Und genau dieser Begriff steht jetzt hier in unserem Bibeltext. Soteria bewirkt die endgültige Rettung mit Furcht und Zittern. Keiner soll meinen, dass er vor Gott, vor Gottes Gericht dann aufgrund seiner eigenen Bemühung gerettet wird. Wir werden allein, sagt die Bibel überdeutlich, allein aufgrund der Verdienste von Jesus gerettet. Aber ich versuche es mit einem Vergleich, der natürlich hinkt. Der Lehrer dieser Neuntklässlerklasse würde doch sagen, berufe dich jetzt nicht auf deinen Lehrvertrag. Nütze dieses Jahr, um dich voll einzusetzen und noch viel zu lernen. Bemühe dich, als ob du diesen Vertrag noch nicht in deiner Tasche hättest. Mit noch viel größerem Ernst fordert hier Paulus die Philipper auf. Ich lese es gerne noch einmal. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und weiter unten in Vers 15 ist konkretisiert, was er damit meint. Damit ihr tadellos und rein seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Im vollen Bewusstsein um die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, diese Aufforderung. Furcht und Zittern ist nicht paralysiert vor Angst, aber ist die unwillkürliche, notwendige Reaktion, wenn ein Mensch der Wirklichkeit Gottes begegnet. Wenn wir die Begegnungen von Menschen mit der Herrlichkeit Gottes nachschlagen in der Bibel, bei Jesaja, bei Jeremia, bei Johannes, überall sehen wir dieses Überwältigtsein von der Größe Gottes. Ich weiß, dass der Vergleich mit der Schule hinkt. Aber immerhin zeigt er einen Teilaspekt. Ein Teilaspekt, den wir heute mitnehmen wollen, müssen. Lasst es mich mal so fragen. Das ist eine ganz direkte, ich meine auch bedrohliche Frage. Würde ich mir eigentlich mehr Mühe geben, Gott zu gefallen, wenn ich nicht schon um meine Erlösung wüsste? Wäre ich treuer? Wäre ich eigentlich konsequenter, wenn ich nicht wüsste, ich habe das Heil schon in der Tasche? Würde ich stärker den Heiligen Geist suchen, dass er mich verändert und mir hilft, so mit mir und mit meinen Mitmenschen umzugehen, wie es Gott gefällt? Würde ich da mit größerer Ernsthaftigkeit dran sein, wenn ich nicht wüsste, ich bin ja eh schon gerettet? Diese Frage ist hier zumindest mit drin. Und ich habe gemerkt, darüber habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Es geht natürlich nicht darum, nachträglich die Gnade, die uns Gott geschenkt hat, noch zu rechtfertigen, indem ich jetzt Gott zeige, es war im Fall nicht vergebens, nichts von dem. Wir predigen kein Leistungschristentum, aber nur die Frage, hat das, was Gott mir geschenkt hat, mir Schub gegeben, Gott zu gefallen, oder macht es mich eigentlich so bequem? Wenn Paulus hier sagt, damit ihr tadellos und rein als unbescholtene Kinder Gottes lebt in einer Welt, die so verkehrt und dunkel und verdreht ist. Oder wie es im Jakobusbrief formuliert ist, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Lebe ich das eigentlich? Es war von allem Anfang an, als das Evangelium mit seiner gewaltigen Gnade, seiner überwältigenden Freiheit verkündet wurde. Von allem Anfang an bestand diese Spannung. Dass man fast sagen müsste, Gott, hast du dir das gut überlegt? Hättest du nicht lieber alles noch ein bisschen offen gelassen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, uns gleich alles zu schenken? Gott möchte uns einladen. Gott möchte uns einladen mit dem, was er uns gibt. Nicht zurückzulehnen, nicht die Füße hochzulagern, sondern jetzt freigemacht von Angst. Freigemacht von Druck, würden wir heute sagen. Leistungsdruck. Freigemacht von all dem, für unseren Herrn Jesus zu leben. Und schaut, deshalb ist es ein Missbrauch. Ein Missbrauch des Evangeliums. Wenn sich jemand auf die Gnade Gottes beruft und vorsätzlich und ganz bewusst gegen die Gebote Gottes verstößt, das ist ein Missbrauch des Evangeliums. Und etwas von diesem Ernst spüren wir hier in diesem Text. Und im Galaterbrief übrigens wird Paulus sehr direkt. Er sagt, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Und wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Und wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Genau derselbe Gedanke, ein bisschen weniger bedrohlich formuliert. Erarbeitet euer Heil. Aber genau der gleiche Gedanke. Und so wollen wir uns immer wieder selber prüfen. Wir wollen uns selber prüfen, weil die Sünde kommt ja nicht so plump daher. Sondern in der Regel, so erlebe ich das, bietet sie eine Erklärung, eine Begründung, warum in meinem speziellen Fall eine Ausnahme vertretbar ist. So kommt sie. So war es schon im Paradies und so ist es bis heute. Und das ist einer der Gründe, warum wir zum Gottesdienst zusammenkommen. In unserem hektischen Alltag einen Moment zu haben, wo wir sagen, Gott, hier bin ich. Rede zu mir. Halte du mir den Spiegel vor. Ich will dir und deinem Reden Raum geben. Ich will auf dich reagieren. Denn es ist der Heilige Geist, der solche Lügen aufdeckt und ans Licht bringt. Macht euch nichts vor. Und Geschwister, bei Menschen, die sich etwas vormachen, gebietet uns die Liebe, wir lieben diese Menschen, dass wir sie in aller Ernsthaftigkeit warnen, so wie Paulus es hier tut. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und jetzt kann ich nicht länger warten mit Weiterlesen, weil ich bin so froh, dass Paulus hier nicht Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen setzt, sondern gleich weiterfahrt. Mit einer so befreienden Botschaft. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Bewirkt euer Heil, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen und auch das Tun zu seinem Wohlgefallen. Wenn wir diese Berufung vorhin gelesen haben, ein unbescholtenes Kind Gottes zu sein in einer Welt, die nur dunkel ist, da frage ich mich doch sofort, Gott, was mutest du mir zu? Wie froh bin ich, dass hier steht, Gott wirkt in uns. Und schau, wo setzt dieses Wirken ein? Ganz vorne. Schon bereits beim Entschluss, Gott wohlgefällig leben zu wollen. Nicht erst, dass er uns ein bisschen hilft am Schluss, wenn wir uns richtig anstrengen, sagt er, komm, ich helfe dir. Sondern nein, ganz vorne greift Gott in unserem Leben ein und schenkt uns schon die Hingabe. Er schenkt uns schon das Wollen. Das ist doch wunderbar. Ich entdecke in meinem Leben so viel Selbstsucht, dass ich mit Disziplin und Vorsätzen nicht weit käme. Aber Gott spricht uns heute Morgen zu. Ich wirke in dir bereits das Wollen und auch das Tun zu meinem Wohlgefallen. Und wir wollen gar nicht erst versuchen, hier einen logischen Widerspruch aufzulösen. Gottes Realität, da bin ich ganz locker, Gottes Realität ist immer höher als menschliche Logik. In der Aussage vorher, bewirkt euer Heil, hatten wir den Eindruck, uiuiui, da ist aber die Verantwortlichkeit des Menschen schon fast überbetont. Und jetzt haben wir den Eindruck, hier ist die Verantwortlichkeit des Menschen schon fast unterbetont. Gott wirkt schon das Wollen. Und das ist die göttliche Realität, die wir mit unserem Verstand nicht durchdringen können, aber zum Glück auch nicht durchdringen müssen. Sondern wir können einfach diese Realität, wie sie die Bibel übrigens immer wieder beschreibt, einfach annehmen. Gott allein wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Und gerade deshalb ist der Mensch nicht passiv und nicht aus der Verantwortung entlassen und nicht untätig, sondern genau das nimmt ihn hinein in seine Verantwortung. Wow. 2. Korintherbrief sagt Paulus, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung für das Reich Gottes verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener zu sein des neuen Bundes. Ich bin so froh. Und so soll heute Morgen in diesem Gottesdienst, sollen beide Seiten so betont sein. Einerseits unsere Verantwortung und andererseits aber auch der Trost und der Mut. Kraftvolles Christsein heißt, nicht aus Angst, Gott womöglich nicht genügen zu können, sondern aus dieser Dankbarkeit und aus dieser Fülle heraus, aus diesem Glauben heraus, Gott bewirkt in mir das Wollen, das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und mit diesem Wunsch, ich will es mal so sagen, mit diesem Wunsch wollen wir immer wieder zu Gott kommen. Dürfen es auch heute ganz neu so formulieren. Bitte, Jesus, stärk du in mir dieses Wollen. Und wir dürfen immer wieder neu unsere Berufung, ich gebe zu, die ist hoch. Und ich gebe zu, sie ist beängstigend, wenn ich das aus eigener Kraft tun müsste. Aber so, wenn Gott das Wollen und das Vollbringen schenkt, will ich diese Berufung immer wieder in den Blick haben. Tadellos, rein, unbescholtenes Kind Gottes zu sein, inmitten dieser dunklen Welt. Und dann sagt Paulus, wie geht das? Wie kann das gehen? Er sagt, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Das ist so schön formuliert in Vers 16. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Denn das ist nicht nur in Anführungszeichen die Bibel. Das Wort des Lebens ist eigentlich Jesus. So nennt er. Jesus, so wird Jesus vom Apostel Johannes genannt. Er ist das Wort des Lebens. Und so ist eigentlich die Einladung in diesem Gottesdienst. Eigentlich geht es immer darum, Jesus festhalten, zu ihm kommen, seine Nähe suchen und an ihm festhalten. Und dann, klar, es ist doppeldeutig. Wort des Lebens ist auch die Bibel an seiner Lehre. Ist ja klar, wenn da der Auftrag steht, wir sollen leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Kommt es noch darauf an, dass diese Lichter recht positioniert sind, am richtigen Ort stehen? Stell dir vor, was passieren würde. Ah, heute mit GPS und so ist das nicht mehr so tragisch. Aber bis vor 150 Jahren hat man sich auf der See nur an den Sternen orientiert. Und ich glaube, dieses Bild greift hier Paulus auf. Ja, wenn man um sich herum nur noch Wasser hat, womöglich noch in der finsteren Nacht. So beschreibt er ja Menschen ohne Gott. Wie sollen sie den rettenden Hafen finden? Wie? Leuchten wie Himmelslichter heißt, mit dem Wort Gottes und nahe bei Jesus am richtigen Ort positioniert und dort strahlen. Wir waren in den Ferien und mit Kollegen und er kennt sich ziemlich gut aus mit den Sternen. Und eines Abends stand er ganz verwirrt da, klare Nacht, und sagt, ich komme nicht mehr draus. Da ist dieses Sternbild, da ist dieses, aber was ist das? Das war dann irgendein Planet oder so, der gerade neu erschienen ist am Sommerhimmel. Deshalb hat er ihn noch nie gesehen in diesem Jahr. Aber das hat mich beeindruckt, sich so orientieren zu können an diesen Sternen. Man kann nicht irgendwo leuchten. Wenn wir Orientierung geben sollten, müssen wir dort leuchten, wo uns das Wort des Lebens positioniert. Und ich habe gedacht, hier steht Himmelslichter, ist nicht spezifiziert. Am liebsten wäre ich ein Mond. Wisst ihr warum? Der Mond leuchtet ja nicht selber. Der hat kein Licht in sich von sich selbst heraus. Er wird einfach von der Sonne angestrahlt und reflektiert das Licht. Und das wäre doch noch so eine Rolle. Bei Jesus sein, am Licht des Lebens festhalten, von ihm angeleuchtet sein und so einfach reflektieren. Und so für Menschen in dieser verdrehten und verkehrten Welt Orientierung geben, ist eigentlich eine wunderschöne Berufung. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Erst jetzt, in dieser ganz konkreten Ermahnung, sehen wir eigentlich den Anlass für diese dringende Aufforderung, die wir eben gehört haben. Obwohl die Philipper gut unterwegs sind, bitte denkt euch mal in die Situation hinein, haben sie Paulus vor Augen. Da ist einer, der hat sich ganz dem Reich Gottes verschrieben. Ja, ihr kennt Paulus mit vollem Einsatz, Vollgas. Und die Philipper haben ihn erlebt. Er hat ihnen ja das Evangelium gebracht. Und Philippi war gar nicht die Station ohne Herausforderung, sondern da war dieses Gefängnis und ausgepeitscht und so weiter. Das haben die Philipper alles miterlebt. Auf alle hat dieser Paulus Rücksicht genommen, nur nicht auf sich. Und was ist der Lohn? Wie vergilt es Gott seinem Diener? Wie geht es Paulus? Er ist seit mehreren Jahren im Gefängnis und schreibt ihnen, liebe Freunde, womöglich sehen wir uns nicht mehr, denn vielleicht werde ich hingerichtet. Nicht gerade so ermutigend, dieses Vorbild. Und das weiß Paulus. Er weiß, dass rein menschlich betrachtet sein Schicksal nicht gerade mitreißend ist. Einige könnten zu murren beginnen und sagen, der Preis ist mir zu hoch. Schön und gut, dass Gott mir viel schenkt, Aber wenn ich sehe, wie das mit Paulus ausgegangen ist, der alles gegeben hat, das will ich nicht. Wie das Volk Israel. Es war aus der Sklaverei befreit, aus Ägypten, dieser schrecklichen Unterdrückung, aber ohne Sicht für das, was Gott ihnen eigentlich schenkt. Reklamieren sie Gemüse und Fleisch. Irgendwie grotesk. Paulus denkt, das könnte den Philipper auch passieren, dass sie die Sicht wie verlieren für das Geschenk Gottes. Und ich meine, diese Gedanken sind sehr aktuell. Wenn Gott mich nicht heilt, wenn er dieses Unglück von mir nicht abwenden kann, also wenn er mir diese Tür nicht auftut, ich sehe gar keinen Sinn darin, mich Jesus anzuvertrauen. Diese Stimmen hören wir immer wieder, sind genau dieselben Gedanken. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, ohne Bedenken. Schaffe ich das? Lohnt sich das? Was, wenn es mir geht wie Paulus? Paulus will hier von seinem Schicksal wegweisen. Und er weiß, dass Murren und Bedenken uns blockieren können. Ist der Einsatz nicht zu hoch? Paulus sagt nein. Und sehr eindrücklich. Er sagt, Vers 16, wenn ihr das tut, wenn ihr am Wort des Lebens festhaltet, dann bin ich nicht vergebens gelaufen. Ich habe nicht vergebens gearbeitet. Und selbst wenn ich mein Leben für euch lasse, es hat sich gelohnt. Dann freue ich mich, sagt er in Vers 17, dann freue ich mich und ihr sollt euch mit mir freuen. Ja, kraftvolles Christsein, leicht gesagt. Aber wir wollen uns von Paulus herausfordern lassen. Er hat immer wieder dieses Ziel vor Augen. Und entschuldigt den Vergleich, aber er ist wirklich so treffend. Wenn wir jetzt 2 Wochen Olympia geschaut haben, dann haben wir auch hier menschliche Vorbilder. Dass da Sportler stehen und sagen, 4 Jahre habe ich für diesen Tag hingearbeitet. Das ist doch gewaltig. Ich könnte mich vielleicht nicht motivieren an eine Goldmedaille, aber an dem, was hier beschrieben ist, dass die Arbeit nicht vergebens ist, dass wir zu Jesus kommen dürfen, dass wir hinein dürfen in seine Gegenwart, das lohnt sich. Wir dürfen uns freuen, dass die Mühen im Reich Gottes nie vergebens sind. Und wir wollen uns freuen, dass wir Menschen leuchten dürfen, die so hilflos sind. Und wir dürfen uns freuen auf diesen Tag hin, wo die Rettung, die Erlösung aufgerichtet wird, weil wir wissen, dort sind unsere Mühen an ein Ende gekommen. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und tut es ohne Murren und Zweifeln. Damit ihr tadellos rein seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Generation, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir ein Grund zum Rühmen auf den Tag Christi hin, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich jetzt als Trankopfer über den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich. Ebenso aber freut auch ihr euch. Freut euch mit mir. Wir dürfen jetzt das Abendmahl nehmen. Und das Mahl ist eigentlich eine Zusammenfassung oder eine Konkretisierung. Wir mögen uns ganz und gar unwürdig empfinden. Es ist Teil des Spiegels, den der Heilige Geist uns vorhält. Und dazu müssen wir uns immer wieder auch bekennen. Ja, Jesus, ist wahr, ich bin unwürdig. Aber Jesus, in diesem Mahl, lädt dich ein und bekräftigt seine Liebe zu uns. Er sagt, hier nimm das Brot, mein Leib. Für dich war ich am Kreuz. Den Kelch, mein Blut, vergossen für dich, nimm. Das habe ich für dich getan. Halleluja. Und wir mögen uns unfähig empfinden. Weder rein noch untadelig. Vielleicht vielmehr wie ein Kind, das überhaupt nicht in die Familie Gottes hineinpasst. Aber dieses Abendmahl, das ist ein Vorgeschmack. Das ist ein Vorgeschmack auf diesen Tag, wo Jesus gesagt hat, ich werde wieder mit euch feiern, wenn ihr bei mir seid. Das Abendmahl ist eigentlich das Versprechen, dass Jesus für dich einen Platz reserviert hat, in dieser Runde dort. Und mit dem Nehmen des Mahls dürfen wir auch unseren Glauben an Jesus bekräftigen. Ich nehme das Brot, ich nehme den Traubensaft und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich kann es nicht allein. Ich vertraue dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Ich vertraue dir, dass ich durch dein Blut gerettet bin. So wollen wir einen kurzen Moment ruhig sein, bevor ich dann das Team nach vorne rufe. Und Jesus diese Antwort geben. Ja, meine Erlösung, ich will mich weiter bemühen. Und ja, aufgrund von deiner Kraft. Und ja, Jesus, ich will mich freuen, auch wenn der Preis hoch scheint.